50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß.
Ich verstehe keinen Spaß, ich habe noch nie gelacht.
Die Serie, wo alle zuhören, wie wir uns wieder die Pfanne verzinken.
Schön das Stirnband von innen besticken.
Ja, das, genau das tun wir heute wieder. Nein, das tun wir nicht. Wir haben heute nur 3 Destillate.
Ja.
Das geht damit nicht.
Nein, und auch so oder so, trinkt verantwortungsbewusst.
Genau. Mach das, damit wir das nicht müssen.
Ja, Minus mal Minus gibt Plus und so, ne? Womit beschäftigen wir uns heute?
Whisky.
Mit Whisky. Das ist mal was Neues. Also es ist ein bisschen was Altes, ein bisschen was Neues, weil wir haben schon sehr häufig...
Ein bisschen was Blaues.
Was
Geliehenes.
Ja. Na, geliehen sind sie jetzt zum Glück nicht, die Flaschen. Das hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn wir sie arg geschunden zurückgeben an den Absender. Zum Glück dürfen wir sie behalten. Wir haben schon häufig über die ehemaligen Besitzer oder Master Distiller gesprochen. Wir haben häufig schon auch mit dem Importeur für Deutschland zusammengearbeitet und Folgen mit denen gemacht. Vielleicht hat schon einer eine Ahnung. Es geht um Glenglassaugh.
Glenglassaugh. Ich habe 2 Destillate auf einer Messe probieren dürfen.
Ja,
das waren meine ersten. Mhm. Und das hat mir gut gefallen, muss ich direkt sagen. Das hat mir gut gefallen. Es sind auch 2 dieser Destillate hier wieder dabei, weil wir befassen uns heute mit der Core Range von Glenglassaugh.
Mhm. Ganz genau. Stabile 3 Whiskys. Das heißt, wir haben 3 große 07er Flaschen hier stehen. Alle mit unterschiedlichen Fassreifungen, alle mit unterschiedlichen Alkoholgehalten und auch alle mit unterschiedlichen Altersangaben. Ich bin richtig gespannt, ob wir die Reihenfolge richtig gewählt haben. Ich bin sehr gespannt, was wir in so circa vielleicht 45 Minuten reflektierend sagen werden. Aber wir können ja gar nichts sagen, wenn wir nicht anfangen.
Mal gucken, ob du 45 Minuten hinkriegst. Glenglassaugh ist ein Highland Single Malt Scotch Whisky, obwohl er in unmittelbarer Nähe zur Speyside liegt. Mhm. Glenglassaugh liegt sehr, sehr weit im Norden. Das ist eine Küstendistillerie. Das heißt, wir haben direkt wieder das Thema Maritim. Das liest man überall. Was man ihm neben dem Maritim noch zuschreibt, ist das Tropische. Tropisch-Maritim, das ist was Besonderes. Mhm. Er liegt sehr, sehr weit im Norden Schottlands und zwar in unmittelbarer Nähe zur Speyside. Ein bisschen nordöstlich von den Städten, die viele Whisky-Liebhaber kennen. Dufton,
ja.
Elgin oder auch, was ist noch in der Nähe?
Inverness schon ein bisschen weiter weg. Das ist schon, sag ich mal, so der nächste Flughafen von dort. Was tatsächlich auch einen Namen hat, ist die Küstenregion dort, nämlich die Sandet Bay. Die ist auch relativ bekannt und tatsächlich auch das kleine Hafenstädtchen, nämlich Portsoy. Das sind nicht große Metropolen, sondern eher kleine Städtchen. Aber ich glaube, wir werden auf beide heute noch zu sprechen kommen.
Rothes ist in der Nähe.
Rothes. Rothes ist auch gar nicht so weit weg. Ja. Rothes ist natürlich im Herzen der Speyside.
Wie gesagt, das ist direkt vor der Tür.
Ja, es ist, wenn ihr so wollt, rechts von der Speyside auf der geografischen Karte. Und in der Zeit, als Glenglassaugh nicht betrieben worden ist, wurden die Lagerhäuser und die alten Malting Floors auch sehr, sehr gerne von Speyside-Destillerien benutzt, um dort ihren Whisky, ich sag mal, fremd zu reifen.
Fremd zu reifen?
Fremdreifung, ja. Sind die Fässer fremd gegangen.
Das ist aber... unzüchtiges Volk da oben in den Highlands.
Na gut, wenn du unter der kompletten Distillerie Malting Floor hast, wo du früher gemälzt hast, was ja heute gar nicht mehr up-to-date ist, den Platz gibt es ja. Und warum den nicht nutzen, um dort lecker Whisky zu reifen?
Du hast gerade schon die Downtimes erwähnt. Das ist so ein Grund, wenn ich Glenglassaugh höre, dann denke ich an einen relativ neuen Whisky.
Jo.
Und das ist gleichermaßen falsch wie richtig. Jo. Ich persönlich habe die Verbindung zu einem neuen, relativ frischen Whisky. Ist es auch so halb? Das haben, glaube ich, viele. Eigentlich ging das los 1875 schon. Hm. Das glaubt man nicht.
Ja.
Das sind genau 150 Jahre dieses Jahr.
Krass.
1874 wurde die Glenglassaugh gegründet und 1875 haben sie angefangen zu brennen.
Mhm.
Das waren insgesamt 4 Mann. Da muss man schon ganz genau hingucken, weil in der Regel werden nur wenige erwähnt, aber es waren insgesamt 4 Mann. Es waren nämlich ein Kupferschmied namens Thomas Wilson. Es war ein Unternehmer namens James Moyer. M-O-I-R. Das ist so ein ganz komischer Name.
Ja.
Moyer?
Ja.
Muir?
Ich hätte auch Moyer gesagt. Er war, glaube ich, auch Colonel in der Army.
Ja. Und die Neffen von James, nämlich Alexander und William Morrison.
Richtig.
Hat nichts mit Morrison Bowmore zu tun.
Habe ich auch als allererstes gedacht.
Nee, tatsächlich
das ist doch bestimmt
nicht.
Hier die Morrison-Dynastie.
Genau, aber ich meine, das ist halt auch so ein Müller-Meyer-Schulze-Name. Ne? mit Alexander und William Morrison. Und der Herr Wilson, der war Kupferschmied, und der Thomas Moyer, James Moyer, der war Betreiber eines Lebensmittelgeschäftes in Portsoy. Das ist diese Hafenstadt, die ganz in der Nähe der Distillerie liegt. Mhm. Da hat er ein Lebensmittelgeschäft betrieben, und da kam so, da keimte so ein bisschen der Wille, eine Distillerie aufzumachen, weil der Whisky so gefragt war, und er konnte die Nachfrage nicht befrieden. Und da hat er sich gedacht, naja, wenn ich hier nicht genug Zeug kriege, dann mache ich einfach selber welches. Und da hat er sich mit den Kollegen und den Neffen zusammengeschlossen und hat gesagt, dann machen wir unsere eigene Distillerie, und haben nur 1875 angefangen damit.
Das finde ich sehr, sehr stabil. Vor allen Dingen, wenn du einen Kupferschmied hast, das heißt, du kannst schon mal die Hardware produzieren, also die Brennblasen zusammenkloppen. Und wenn du ein Lebensmittel Händler hast, dann kommst du ja wahrscheinlich auch an so Zeug wie Gerste, Wasser und andere Dinge, die man braucht.
Wenn man mal guckt, du hast gerade diese Sanded Bay erwähnt, relativ bekannt, und du hast auch Portsoy erwähnt, wo auch der Kollege herkommt.
Ja.
Und sie liegt in keinem der beiden Orte, sondern so dazwischen, diese Distillerie. Mhm. Das hat den Grund, dass sie in unmittelbarer Nähe der Quelle liegt, die sie nutzt, nämlich die Glenglassaugh Springs.
Ja.
Und sie liegt in unmittelbarer Nähe der Malzfelder, weil du hast auch die Malzböden erwähnt, die haben früher mal selber gemälzt. Mhm. Jetzt schon lange nicht mehr, früher schon. Und sie haben das Malz halt direkt in unmittelbarer Nähe anbauen und ernten können.
Ja.
Und deswegen war das eine super Lage, um da diese Distillerie aufzumachen.
Das ist definitiv so. Auch wenn man sich die Bilder anschaut von der Distillerie, leider waren wir noch nicht vor Ort, aber das ist sehr ländlich. Also Bilder, wenn man ein bisschen rauszoomt und nicht nur das Gebäude hat, da ist Feld. Da ist viel Wiese, da ist viel Grün. Das ist nicht so urban und städtisch wie in manchen Destillerien, sondern das ist wirklich sehr ländlich. Und eigentlich auch auf der Karte, wenn man schaut, da ist dann drumherum nichts mehr. Also das ist dann kein Dorf oder es ist keine Stadt, wo die Destillerie eingebettet ist. Es ist wirklich relativ alleinstehend, eben etwas weiter in Richtung Landesinneren. Ein bisschen weiter weg eben von Portsoy und von der Sanded Bay.
Ich habe ja gerade Urlaub, ne?
Und das ist richtig, du hast Urlaub.
Ich habe mir heute Morgen beim Aufstehen schon gedacht, boah, heute so ein Whisky trinken, das wäre richtig gut. Und weißt du was, bis jetzt habe ich noch nicht viel Whisky getrunken.
Nee, wir hatten einen Kalibrierungsdrum und wir haben uns tatsächlich ausnahmsweise mal für einen Bourbon entschieden. Aber nach dem Kalibrierungsdrum wird das jetzt hier dein erster feierlicher Scotch.
Ich wollte gerade sagen, also habe ich noch keinen Whisky getrunken.
Ich würde dir den Glenglassaugh 12 anbieten.
Bitte gerne.
Bist du damit zufrieden?
Was hast du für eine schöne Flasche in der Hand?
Junge, die ist geil, oder? Die liegt auch so richtig fein in den Händen. Ein richtig toll eingearbeitetes Emblem, was auch so richtig erhaben ist. Das Etikett ist so haptisches Papier, was so richtig rau und cool ist. Schön Design, und man fühlt den Whisky. Und das Flaschendesign, das Glas, ist auch besonders. Und da haben wir uns vom Brand Ambassador von Brown-Forman erklären lassen. Das ist nachempfunden dem Strand, wenn bei Ebbe und Flut Wellen den Strand bearbeiten und immer so diese Riefen im Strand hinterlassen. Kennst du das, wenn du so einen Strandspaziergang machst, gerade so an der Nordsee, und dann einfach Wellen im Strand sind und da kein Fußabdruck, nix ist. Mhm. Und diese Riefen im Sand, das sind hier diese in der Flasche verewigten Streifen.
Riefen im Sand, das hört sich auch an wie so ein Erotik-Thriller aus den 80ern, der irgendwo an der nordschottischen Küste spielt. Riefen im Sand.
Ja, könnte auch so ein Schlager von Gunther Gabriel sein, aber...
Also, das ist jetzt kein Werbescheiß. Diese Flasche ist eine der schönsten Flaschen, die ich auf dem Markt kenne. Mhm. Du hast eine langgezogene, zylindrische Form. Du hast dieses von dir beschriebene Etikett. Oben diese ins Glas eingelassenen Wellen. Dann hast du dieses Glenglassaugh-Sign, was auch nochmal eingelassen ist in die Flasche, was sehr, sehr schön aussieht. Du hast auf dem Boden, hast du auch nochmal eingelassen, das Glenglassaugh-Sign. Sieht richtig, richtig cool aus. Und du hast so einen richtig großen Holzaufsatz auf dem Korken, natürlich eine Korkflasche. Oben so einen ganz großen Holzaufsatz in modischen Pastelltönen. Mm. Die sieht einfach richtig gut aus. Und das Schöne, was nicht viele schaffen, ist, die sieht gleichermaßen modern wie auch edel aus. Du siehst diese Flasche mit diesem sehr, sehr gut gefärbten Inhalt und du kriegst Durst.
Ja.
Das haben sie wirklich, wirklich gut geschafft. Ist für mich eine der schönsten Flaschen auf dem Markt.
Gehe ich so voll mit. Ich stelle mir nur eine Frage. Die Flasche ist neu. Wir machen die jetzt auf. Warum zur Hölle hast du schon an den Boden der Flasche geguckt? Den sehe ich als erstes, wenn die Flasche leer ist, aber ja nicht vorher.
Das ist ein durchsichtiges Getränk, Johannes. Ich kann von oben da durchgucken.
Okay.
Das könntest du auch, wenn du hingucken würdest.
Nein, mein Blick geht an andere Details.
Entschuldigung. Entschuldigung.
Nicht auf dich. Aber wenn du erst den Boden der Flasche siehst, das heißt ja auch, dass du bei Frauen eher auf die Füße schaust.
Für alle Zuhörer, ich habe meine Hose noch an.
Und wir haben noch nichts getrunken die und trotzdem ist
Betonung
die...
Betonung liegt auf noch.
Ja, ja, ich habe schon...
Getrunken und an.
So, ich mache das Ding jetzt auf.
Ui, das war ernst gemeint
jetzt. Das war richtig ernst gemeint.
Richtig ernster Blob.
Danke.
Ja, schön reingestrollt hier.
Auch die Korken sehen schon so geil aus. Weißt du, so richtig schön, echt Holz. Also auch groß, große Korken.
Das ist auch nicht, also das Holz, da ist auch nichts aufgedruckt und das eingefräst. Das ist schon hochwertig. Musste echt so sagen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier den Glenglesser 12. Dieser 12er hat 45 Volumenprozent. Mhm. Das ist eine solide Stärke, wenn auch ein bisschen runterverdünnt. 12 Jahre alt dementsprechend. Spoiler an der Stelle, es ist der einzige heute mit Age Statement.
Ja, und wir fangen mit dem an.
12 Jahre alt, 0,7 Liter Flasche kostet etwa 45 bis 50 Euro. Es ist natürlich immer abhängig davon, wo man sich umguckt. Und die Reifung ist schon super interessant. Das sind nämlich Bourbonfässer, Sherryfässer und Weinfässer.
Yes, diese drei.
Diese drei sind es.
Ja, natürlich nicht gefärbt, nicht gefiltert. Mhm. Trotz der 45% könnte man ja meinen, dass der gefiltert sein könnte, aber ist er nicht.
Keine Flocken im Glas.
Keine Flocken im Glas. Und auch tatsächlich schon der dunkelste Vertreter des ganzen Tages. Das ist schon eine richtig schöne Farbe.
Ja, du hast ein schönes Bernstein hier drin. Ne? Der ist nicht zu dunkel, aber wie gesagt, nach 12 Jahren solide Farbe. Mhm. Gute Farbe für 12 Jahre. Aber du hast natürlich auch Sherry- und Weinfässer. Ich nehme jetzt einfach mal an, es waren Rotweinfässer. Also es sieht jetzt nicht nach Weißwein aus. Ja. Das ist ein schöner Bernsteinton. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Es ist für mich auch schon kein Gold mehr. Dafür ist es zu dunkel. Schöne, schöne Farbe. Und da sie natürlich ist, noch mal schöner.
Ja, wirklich. Ich habe gerade beim Aufreißen des Korkens so ein bisschen geschlabbert. Das heißt, so ein Tropfen Whisky ist schon auf den Tisch gelandet und das hat aber direkt auch so ein bisschen Aroma versprüht. Und das war direkt sehr aromatisch, aber halt nur so ein Tröpfchen, dass ich nicht tiefer riechen konnte. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Geruchsprobe.
Alter, ich habe keinen Schlaganfall, ich habe gerade daran gerochen. Riecht das gut?
Junge, Junge, aber wirklich, das ist ja
pervers. Alter, Vater.
Oh. Der ist richtig voluminös.
Das ist wuchtig. Der Inbegriff der Cremigkeit. Also es riecht dominant nach einer Weinfassreifung, das kann man direkt sagen. Mhm. Wenn man eine Sherry-Reifung riecht, wenn man eine Bourbon-Fassreifung riecht, das ist eine typische Weinfassreifung, super dominant.
Ja, in der ersten Nase kein Bourbon, kein Sherry, Wein, ja. Wein, Wein.
Und Rotwein, 100% definitiv, ja. Irgendwas Schweres, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir.
Bin ich voll bei dir.
Oh, riecht das gut, dunkle Traube, Frucht, unheimlich viel Cremigkeit, ein bisschen Süße ist in der Nase, ein bisschen Honig ist in der Nase.
Mhm. Und auch unglaublich schnell, wie schnell der Whisky das ganze Glas eingenommen hat.
Oh.
Das ist ein richtig feiner Single Malt, Junge, Junge.
Oh, keine Sprittigkeit, nix, ne?
Mm-mm, gar nicht sprittig. Klar, 45% ist jetzt ja auch nicht überwältigend wuchtig, aber
du bist überwältigend schön wuchtig.
Komm, ich wiege keine 100 Kilo. Überwältigend wuchtig erst mit einer dreistelliger Kilogrammzahl.
Lass uns das trinken, es riecht so unfassbar gut.
Ja.
Slanche.
Slanche.
Okay, okay. Take a step back.
Ja, ein Stück Ernüchterung, ein bisschen Realität zurück. Mhm. Ja.
Ernüchterung ist sehr hart, aber ich weiß, was du sagen willst, genau. Er riecht besser, als er schmeckt.
Das ist
also hört sich schlimm an, er schmeckt gut.
Ja, ja klar, er schmeckt super.
Aber nicht so wuchtig, wie er in der Nase ist.
Die Nase war ein Traum. Wirklich, der war so gut in der Nase. Und im Geschmack ist es nur noch ein guter Single Malt.
Mhm. Du merkst sofort die 45. Ist ja keine schlechte Stärke, ne? Nee. Aber dass er nur 45% hat. Der schiebt in der Nase viel mehr, als er im Geschmack schiebt. Kannst du sofort sagen.
Ja, und wo die Weinnoten in der Nase noch sehr dominant waren, habe ich jetzt im Geschmack doch eine gewisse Holzigkeit. Also da kommt richtig schön Fasseinfluss, aber nicht Fassaroma, sondern Fassholzigkeit mit durch. Das führt zu so einer leichten Bitterkeit am Ende, aber eigentlich eine Bitterkeit, wie ich sie bei Whisky mag. Also bitter nicht im Sinne von negativ.
Ja, die Bitterkeit habe ich auch. Das ist komplett richtig. Du merkst alle drei Fässer. Das finde ich schön.
Jo.
Du hast eine Vanillinote. Die ist relativ dezent, aber die zieht sich durch. Dann habe ich etwas dominanter im Geschmack die Sherry-Note mit den dunklen Früchten und einer leichten Süße. Und hinten raus im Abgang, da merkst du die Tannine vom Wein.
Ja,
da
genau.
Da merkst du, hier ist noch ein Weinfass mit drin. Ja. Das kann der Sherry so alleine nicht, was das Rotweinfass mitbringt.
Hast du recht. Wie gesagt, dieser Abgang hinten raus, dem schreibe ich auch total dem Weineinfluss zu. Würde mich wirklich interessieren, wie dort das Mischverhältnis ist. War es zum Beispiel eine 10-jährige Reifung in Ex-Bourbon-Fässern und dann 2 Jahre die Hälfte in Wein, die Hälfte in Sherry oder waren es 12 Jahre in 3 verschiedenen Fässern mit einer Vermählung zum Schluss? Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kriegen wir das heraus. Wer hat mich überhaupt drauf gebracht auf diesen Whisky? Das war unser lieber Kollege Daniel von Brown-Forman und der hat uns eingeladen zur Inter-Whisky nach Wiesbaden. Eine großartige Whisky-Messe. Wir haben 2 Tage dort verbracht. Das war wirklich, wirklich cool und der Glenn Glassau ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Vor allen Dingen Whisky Nummer 3, den wir gleich zum Schluss verkosten. Und ich habe gesagt, ey, weißt du was, mit dir müssen wir was machen. Mit deinen Spirits, da müssen wir eine Folge aufnehmen. Ja, und hier sitzen wir.
Dass dir nach dieser Messe irgendwas im Gedächtnis geblieben ist, ist schon
genial. Ja, das war viel. Es war viel, aber es war gut.
Ganz, ganz gewagt, aber dieser Whisky erinnert mich an einen wilden Kirmesabend, tatsächlich.
Oh.
So der Geschmack, der ist so ein bisschen was von allem, so richtig durcheinander, aber ganz geil. So ja. Wie früher, als man irgendwie mit 17 auf der Kirmes war.
Das heißt, erst eine Currywurst, dann ab in den Autoscooter und dann nochmal irgendwie verbotenerweise einen Schnaps aus dem Klopfer, den man eigentlich noch gar nicht trinken darf.
Du mit 17 auf der Kirmes, da gab es keine Currywurst.
Ne?
Da gab es viele Schnäpse, viele Biere. Und ich habe damals auch geraucht. Das war ganz verrückt.
Heieiei.
Da ging es richtig runter, war richtig wild.
Ja, die Zigarette fehlt mir jetzt aber hier in deiner wilden Kirmesorgie.
Mhm.
Aber es kommt ja noch was Rauchiges heute.
Das ist ein guter Whisky. Ich glaube, es ist nicht schlecht, dass wir mit dem angefangen haben. Ne? Mhm. Zwar das einzige Age-Statement und mit 12 Jahren auch schon absolut stabil. Man muss dazu sagen, die Glenglassau, die war ja zwischendrin mal geschlossen. Da kommen wir gleich noch genauer zu. Du hast das schon mal kurz anklingen lassen. Mhm. Das hatte zur Folge, die haben 2008 wieder eröffnet. Deswegen auch junge Destillerie. Ja, 2008 ging es wieder richtig los. Das, was wir heute kennen oder jetzt kennen,
ja.
Die hatten halt im Keller noch den alten Scheiß. Das heißt, du kriegst von Glenglassau durchaus 48, 49 und 51 Jahresabfüllung, Single Cask Abfüllung.
Das klappt.
Die sind dann noch von früher.
Richtig, die sind nicht aus dem aktuellen
Brennprogramm. Und das ist halt krass. Das ist halt richtig krass. Und das ist jetzt die Core Range. Das ist der einzige Age-Statement-Vertreter der Core Range. Der ist gut. Ist ein schöner Einsteiger. Ganz, ganz interessante Mischung dieser Fässer. Aber vom Volumen fast ein bisschen dünn. Der könnte ein bisschen mehr schieben. Das wird ihm, glaube ich, auch gut tun mit den schönen Nuancen und Noten, die er hat.
Ja, also den in Fassstärke würde mich wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend interessieren. Der ist so schon echt vollständig und gut. Es ist auch, also er kam 2023 raus, kam er auf den Markt und das war so ziemlich das erste Age-Statement, was man machen konnte, weil wie gesagt 2008 wurde dann der Betrieb wieder aufgenommen. Ja, und dann wird es schon mit 12-jährigen Whiskys, die früher als 2023 rauskommen, echt schon dünn, aber war ein guter Griff und das gilt auch als das Flagship. Also der 12-jährige Glenglassau ist so das Flagship der neuen Ära der Destillerie und finde ich zu Recht definitiv gut. Ich habe auch so ein paar abgefahrene orientalische Geschmäcke, so ein bisschen Dattel-Feigen-Mix, was man so selten in Whiskys hat. Entweder hast du sowas Holziges, was Fruchtiges, Blumiges, aber ich habe wirklich was Orientalisches.
Da hat aber ein bisschen viel an der Wunderlampe gerieben. Also der Orient bleibt mir jetzt verborgen, aber es ist interessant. Es ist eine sehr interessante Note. Sie werben ja mit den, oder was heißt werben? Sie schreiben sich ja selbst bei allen Whiskys die Maritime aufgrund der Küstennähe. Man denkt an Talis Carboma etc. Und eine tropische Note zu. Mhm. Die tropische habe ich etwas mehr. Aufgrund der verschiedenen Reifungen kann man die sich erahnen. Aber ich habe schon ganz andere Whiskys getrunken, die ganz andere tropische Noten hatten. Und Das Maritime ist ehrlicherweise bei diesem Whisky, ich suche es noch.
Ich finde, ich habe schon so ein bisschen salzige Noten dabei. Die Schärfe geht natürlich mit geringer Prozentzahl an Alkohol immer ein bisschen zurück, ein bisschen verloren. Aber ich habe so eine gewisse Salzigkeit, kann ich dem zuschreiben.
Also ein salziger Orient jetzt.
Ein salziger Orient.
Ich fühle mich mittlerweile immer so ein bisschen als der Kritiker bei uns.
Ja, das darfst du doch sein.
Ja, es ist, aber ich will nicht der Meckerer jetzt hier sein.
Du bist doch kein Meckerer.
Ich habe nichts Maritimes und nichts Orientalisches.
Ja, das macht doch nichts.
Ist ein leckerer Whisky. Ist ein leckerer, guter Whisky. Was ich aber sagen muss, jetzt mal was Positives an der Stelle. Ich habe ja gerade schon gesagt, der kostet ungefähr so 45 Euro.
Mhm.
Für 45 Euro ist es ein schöner Whisky. Für 45 Euro ist das ein schöner Whisky. Mit 45% ist das echt eine solide Nummer mit den Reifungen, mit 12 Jahren. Wirklich eine solide Nummer. Preis-Leistung stimmt.
Preis-Leistung.
Geht besser. Ja. Kostet dann aber auch mehr. Preis-Leistung ist wirklich gut.
Ja, also ich habe schon Whiskys getrunken, die deutlich teurer waren und nicht so gut geschmeckt haben und älter. Ich habe natürlich auch schon eine Handvoll Whiskys getrunken, die noch günstiger waren und noch leckerer, aber der ist wirklich vom Preis-Leistung tippitoppi.
Ja,
gibt es keinerlei Einwände.
So, Geschichte.
Geschichte.
Geschichte. Leider Gottes ist die Geschichte von Glenglassaugh geprägt von Tod.
Von Tod und Tod. Von Schließungen. Im Grunde waren sie länger zu als auf.
Von Tod und von Schluss. Es ist traurig. Ich bin froh, dass wir heute da sind, wo wir sind. Denn die Gründerbande hatte nicht lange zusammen Spaß. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sie 1875 angefangen haben zu brennen. Der erste, der von uns geschieden ist, ist der Kupferschmied gewesen. Der Thomas Wilson. Den hat es 1883 schon hingerafft. Der hat es ganze früh. 8 Jahre geschafft. 1883 hat es ihn hingerafft. Dann ist der Thomas Wilson weg gewesen. Nicht viel länger hat es der James Muir geschafft. 87. Und dann waren sie nur noch zu zweit, die 2 Morrisons.
Richtig.
Die 2 Neffen, Alexander und William Morrison, haben es dann alleine gemacht. Und leider Gottes, da es der Neffe war, ist anzunehmen, dass es ihn leider relativ zu früh dahin gerafft hat. 1892 ging die ganze Distillerie schon an die Highland Distillers.
Ja, das sind uns keine unbekannten Kolleginnen und Kollegen von den Highland Distillers, aber trotzdem schade, dass, sage ich mal, circa 20 Jahre danach alles schon um war und dann eben auch schon die Nachfolgegeneration. Wie gesagt, Neffen kann man ja nur sein, wenn da schon eine Generation zwischenliegt. Und das hat leider, leider nur kurz geklappt, aber dann haben es die Highland Distillers übernommen, zumindest für ein bisschen.
Ja, eine ganze Weile sogar. Du musst natürlich auch sagen, die haben zu viert angefangen, dann war es nur noch einer.
Das machst du der, alleine nicht.
Genau, nur noch einer, der übrig geblieben ist. Deswegen ging das Ganze eben an die Highland Distillers. Die sind uns schon mal bekannt, wir haben das schon mal gehört. Das waren Brennerei- und Blending-Betreiber, ein Blending-Unternehmen. Die haben unter anderem eben auch Glenrothes und Bonnehaven, Tamdu und Highland Park mal besessen oder besitzen sie teilweise noch. Mhm. Deswegen haben wir da schon mal von gehört. Und sie haben sie sehr, sehr lange auch in Besitz gehabt, nämlich bis 2008. So lange war das bei den Highland Distillers.
Ernsthaft? Das war so lange bei denen im Besitz? Aber natürlich haben sie nicht die volle Zeit gearbeitet, gebrannt. Weil da war ja noch so
schade.
Da waren ja 2 große Löcher dazwischen.
Das ist eben schade. Schön, dass sie es trotzdem in ihrem Besitz belassen haben. Und das ist was, was man sagen muss. Wir haben ja jetzt schon in über 60 Folgen oft über Brennereien gesprochen und auch oft über Brennereien, die zwischenzeitlich mal über Jahrzehnte geschlossen waren.
Ja.
Und was auffällt ist, wenn du heute eine Firma schließt und verkaufst, dann wird sie entweder komplett umfirmiert und wird was anderes gemacht oder sie wird abgerissen.
Ja.
Die sind halt stehen gelassen worden.
Das finde ich auch richtig.
Ist alles geblieben und irgendwann nach 30 Jahren wurden die wiederbelebt. Und hier ist es ganz ähnlich. Das ist wie bei vielen Brennereien war es hier auch. Sie haben den ersten Stillstand dann 1908 gehabt und zwar relativ lang.
Ja, über 50 Jahre. Über 50.
Erster Weltkrieg in der Zeit, geschlossen bis 1931. Da haben sie wieder aufgemacht. Ne? Erster Stillstand war 1908 bis 1931, aber eben nicht lang. Dann haben sie produziert, 1936, so langsam ging es auf den Zweiten Weltkrieg zu, haben sie wieder geschlossen und dann auch schon wieder lang bis 1960.
Ja.
Also die haben sehr wenig produziert und sehr viel geschlossen gehabt, aber sie sind die ganze Zeit irgendwo da gewesen. 1960 ging es wieder los. Was man dazu sagen muss, und das ist auch wieder was Schönes von den Highland Distillers, obwohl sie lange geschlossen waren, kurz produziert haben und wieder lange geschlossen waren, haben die die 1956 komplett renoviert. Komplett.
Ja.
Die Distillerie an sich, neue Brennblasen, neue Mashtuns. Sie haben den Ausstoß auch einfach verdoppelt.
Ja, richtig. Sie haben einfach von 500.000 Liter im Jahr auf das mögliche Ausstoßvolumen von 1 Million Liter im Jahr erhöht, haben dann die Malting Floors geschlossen, weil damals ging schon so der Trend, wir melzen nicht mehr selber, sondern wir kaufen ein. Und weil im gleichen Besitz wurde einfach mal Tamdu bemüht. Und sie haben dann das gemälzte Zeug von Tamdu bezogen und haben es nicht mehr selber gemacht.
Was man sagen muss, ist die Highland Distillers, die sie übernommen haben, die sind selber wiederum mit den ganzen Unternehmen, die sie hatten, 1999 von der bekannten Edrington Group, die haben wir auch schon ein paar Mal in unserem Podcast erwähnt.
Ja, stimmt.
Auch gekauft worden. Das war die Edrington und die haben sie aber im Jahr 2000 privatisiert.
Ja.
Da hat die Edrington Group diese Highland Distillers privatisiert. Es ging dann später wieder los. 1986 bis 2008 hatten sie wieder geschlossen. Ne? Also 1960 haben sie angefangen zu destillieren, waren frisch renoviert, hatten neue Blasen. 1986 war direkt wieder Schluss und dann war so lange Schluss, bis es jetzt wieder losging. Und 2008 ist das Eröffnungsdatum, was wir jetzt kennen, das Eröffnungsdatum der Glenglassaugh, die wir jetzt hier haben, was ich sehr interessant finde.
Ganz genau. Das erklärt auch diese krasse Divergenz zwischen, wir finden eine 40-jährige Abfüllung und wir finden eine 12-jährige Abfüllung. Das sind genau diese über 20 Jahre, wo zwischendrin einfach nichts passiert ist.
Genau.
Und das Coole ist, es war ein holländisches Konsortium, ein holländisch-skandinavisches Konsortium, was eigentlich gar nichts mit Whisky zu tun hatte.
War eine Energiegruppe.
Das war eine Energiegruppe, die hatten nichts mit Whisky am Hut.
Ja, und also was ich faszinierend finde, und das ist jetzt wirklich Insider-Shit, das ist ganz, ganz interessant. Diese Distillerie, diese Brennerei wurde 2008 an die besagte Energiegruppe, das waren die Skyent Group, niederländisch-skandinavisch, deswegen Skyent. So wie Saab,
schreint.
Für 5 Millionen Pfund verkauft. 5 Millionen Pfund, das ist nix.
Das ist ein Witz. Echt preiswert.
Das ist ein ganz schöner Schnapper. Ja. Also ich glaube, ich bin nicht 5 Millionen Pfund kreditwürdig, aber wäre ich es, dann hätte ich überlegt, ob ich das mache.
Ja.
Das ist nicht viel, das war eine komplette Distillerie.
Wenn wir uns das teilen, jeder 2,5 Millionen Pfund, dann vielleicht kriegen wir es hin.
Ich glaube, wir sind beide auch keine 2,5 Millionen kreditwürdig.
Scheiße.
Aber irgendwann mal, ja. Ne, dann würde ich es machen. Jetzt muss man auch dazu sagen, 2008 waren 5 Millionen Pfund noch ein bisschen
war anderes Geld
anders. Als heute. Ja, ja. Aber wie dem auch sei, Skyent Group und 2013 wurden sie dann von Ben Riach gekauft.
Ganz genau. Und auf die richtig schöne und tolle Geschichte rund um die Ben Riach Group mit Chef Billy Walker würde ich nach der nächsten Maus eingehen.
Oh, bitte. Gib mir Mäuse.
Ich gebe dir Mäuse. Junge, war das ein Plop.
Ich liebe Mäuse, die so klingen.
Ja, jetzt haben wir vor uns den Glenglassaugh Sanded.
Thank you. So, wir haben fertig ins Glas gestrüllt. Und erinnern uns dran, dass die Sanded Bay direkt um die Ecke liegt.
Ja, das ist...
Ist so eine halbmondförmige, richtig schöne, ich will nicht sagen Traumkulisse, aber eine richtig schöner Strand, richtig schöne Bucht.
Ja, richtig. Wie gesagt, die Flaschenform mit den Riefen erinnert an diese Küste und deswegen trägt dieser Single Malt auch den Namen dieser Bay. Und er ist deutlich heller als der 12er.
Er kostet in etwa das Gleiche, aber warum haben wir uns für diesen No-Age-Statement als zweites entschieden?
Das ist relativ easy zu erklären. Also meistens kostet er ein paar Mark mehr, nicht viel. Also ich sag mal maximal 5 bis 10 Euro Unterschied, wenn überhaupt. Er hat deutlich mehr Volumenprozent. Wir sind jetzt hier in einer hübschen Fassstärke unterwegs mit 50,5%.
So sieht's aus. Wir haben eine andere Reifung. Er soll wieder maritim schmecken, aber er hat eine Bourbon, Sherry und Manzanilla-Reifung.
Manzanilla, richtig schön. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen ein Brotkrumen von deinem Manzanilla Sherry PX Oloroso wissen.
Der Klugscheißer sagt zu Recht jetzt Sherry und Manzanilla. Der Manzanilla ist eine Sherry-Form. Und es gibt ja verschiedene Sherry-Formen. Es gibt den PX und den Oloroso und den Manzanilla und den Fino und.
Ja.
Wir gehen in den Tastings immer ganz genau darauf ein. Wir sind in vergangenen Folgen auch schon relativ genau darauf eingegangen. Deswegen wollen wir das jetzt nicht machen. Aber es gibt in den Sherry-Reifungen einen Unterschied in der Traube.
Ja.
Die meisten ist Palomino. Das ist hier auch Palomino. In den Reifeverfahren mit Unterhefe oder Nicht-Unterhefe. Also oxidative oder nicht-oxidative Reife oder oxidativ angefangen, abgebrochen und nicht oxidativ weitergemacht.
Stimmt, da war was.
Genau. Und der Manzanilla ist, kurz gesagt, einer der relativ selten anzufindenden Sherrys. Deswegen nehme ich an, wenn man hier Preis gibt, es ist eine Sherry-Reifung und eine Manzanilla-Reifung, dass es ein Standard-Sherry ist, also ein PX oder ein Oloroso.
PX oder Oloroso, genau.
Und dann ist noch ein Manzanilla dazugekommen. Die Nuancen sind schon, es ist halt ein Sherry. Also sie schmecken anders, ja, sie werden auch in anderen Orten. Teilweise, das ist auch krass, ist der Unterschied in der Benennung eines Sherrys auch einfach abhängig davon, in welchem Ort er hergestellt und gereift wurde.
Ja, durchaus.
Das ist halt auch so ein Ding. Das heißt, die Geschmacksnoten sind teilweise natürlich krass, weil manche werden vorher getrocknet. Und ne, da werden die Beeren getrocknet und dann erst. Und bei manchen eben nicht. Ne, deswegen ist bei dem einen mehr Zucker, bei dem anderen weniger Zucker, mehr Süße, weniger Süße. Es gibt trockenen Sherry, süßen Sherry. Die Geschmacksnuancen jetzt hier rauszuziehen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, gerade wenn er nur im Fass gelegen hat. Ja. Aber
ja, so wie ein Champagner nur in der Champagne wachsen darf, ist es bei Sherrys auch so, dass manches, was nur in Jerez gelagert hat.
Ja. Das meiste. Diese typischen Sherrys, die kommen alle aus Jerez.
Also in der Nase habe ich sofort wieder eine Cremigkeit, wie gerade. Allerdings wird die Cremigkeit jetzt untermauert mit einem gewissen Schub, mit einem kleinen Bums.
Ja. du siehst erstmal in der Farbe, dass er nur golden ist. In Anführungszeichen
ja,
nur.
Ja,
ne? Der ist golden, ja. Aber er hat nichts mehr mit Bernstein oder Braun oder Rottönen zu tun.
Ja.
Ein schönes Gold.
Wirklich deutlich heller. Finde ich auch, erinnert von der Optik her so ein bisschen an Sand. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen Strand.
Das Gelbliche.
Ja, genau, das Gelbliche vom Sandstrand.
Und hier merke ich jetzt, und das finde ich ganz charmant, ich habe ja vorhin gesagt, maritime und tropische Noten schreiben sie sich zu. Das hatte ich jetzt beim 12er nicht so. Maritim auch ehrlicherweise immer noch nicht. Das ist für mich eher so Talisker-Basis. Aber tropisch. Der riecht tropisch. Tropische Frucht.
Definitiv. Helle Früchte, ein bisschen Ananas habe ich, bisschen Mango.
Ja, das ist für mich total der Obstkorb wieder. Ne? Also eine schöne Süße. Du merkst auch ein bisschen, der schiebt mehr. Ja, das ist auch so, aber er hat natürlich auch über 5% mehr. Du hast eine Ananas, eine Drachenfrucht, Maracuja, sowas richtig Tropisches halt. So richtig schöne, süße, knatschsüße Früchte, die du rausriechst.
Ja, also kannst mich schlagen, aber eine kleine Salzigkeit kommt da für mich durch.
Okay.
Das mag vielleicht auch das Storytelling sein, weil ich habe recherchiert, ich habe mich darauf vorbereitet, ich sehe diese tollen Flaschen, die einfach aussehen wie Strand, aber ich habe eine gewisse salzig-maritime Note dabei.
Wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht riechen, bin ich ehrlich. Aber es ist ja auch, also ich will jetzt nicht wieder diese, wie viel Anteil hat was an der Reifung, am Geschmack, bin ja ein Vertreter von ganz, ganz viel Fass.
Ja,
also von zwei Dritteln bis drei Viertel Fass.
Ja.
Und dann ist so ein bisschen Gerste, ein bisschen ist Reifungsumgebung, ne, Warehouse und
Fermentationszeit.
Fermentationszeit und Getreidesorte. Und bist du am Meer, bist du im Inland, bist du in Berlin-Mitte.
Whisky aus Berlin-Mitte. Der typische deutsche Verkehrskreiselgeruch.
Aber der riecht schon gut. Der riecht besser. Nee, der riecht nicht besser. Der riecht auch gut. Der riecht anders als
ja,
der 12er.
Ja, ja. Also der erste Geruchsmoment vorhin beim 12er hat mich so nachhaltig geflasht. Da kann ich nicht anders. Sagen, der riecht besser.
Der riecht ganz anders.
Ja, der riecht anders.
Aber du hast halt auch andere Fässer und du hast eine ganz andere Note. Du hast vorhin diese cremigen Noten, Weinnoten, Tanninnoten gehabt. Und jetzt ist es halt eine tropische Fruchtnote, finde ich.
Schön.
Ganz anderes Destillat.
Ja, und das ist das fast gleiche Zeug.
Slange.
Für mich persönlich eine komplette Kehrtwende zum 12er. Gerade hatten wir eine Gewalt im Geruch und dann eine Ernüchterung im Geschmack. Und jetzt hatten wir einen soliden Geruch, aber im Geschmack hält er erstens, was er verspricht, und setzt noch eins drauf.
Er schmeckt mir besser als der 12-Jährige.
Ja, 100%.
Es schmeckt mir besser als Flagship. Der Alkohol macht viel, weil der schiebt richtig schön. Wir hatten das Thema Alkohol als Geschmacksträger. Das merkst du hier, der transportiert sehr, sehr viel. Und du hast eben schöne, tropisch süße Fruchtnoten, auch im Geschmack. Der hält im Geschmack, was er im Geruch verspricht. Er ist ganz anders als der 12er,
ja.
Aber er hält das. Er baut nicht ab, sondern er hält das. Und ich bin der festen Überzeugung, maßgeblich ist das geschuldet den 50%, die er hat.
Ja, definitiv.
50,5 ja. Sogar.
Da passiert einfach was anderes im Glas und im Mund. Und ich habe gerade gelbe Kiwi auf der Zunge. Weißt du, Kiwis sind ja immer so ein bisschen, die machen ja was mit deinem Gaumen. Ja. Das ist nicht so eine Frucht, die du easy isst, sondern da passiert ja was.
Immer so ein bisschen.
Die kitzelt was. Mhm. Und der Whisky kitzelt mich. Mhm. Ich weiß, du hast schon wieder Ferkelein im Kopf. Ich musste das jetzt sagen.
Mhm.
Ja, das ist für mich gelbe Kiwi.
Ich sag das jetzt nicht.
Nee, ich sag das nicht.
Ich gehe kaputt. Oh, das ist echt schlimm. Kleiner Gaumenkitzler. Lecker.
Ja.
Der ist hinten raus ein bisschen wachsig. Ich mag das sehr, sehr gerne. Finde ich schön, weil das ist oft den alten Whiskys vorbehalten. Habe ich schon mal drüber gesprochen.
Das ist richtig.
Hast du Whiskys jenseits der 30, 40 Jahre, dann haben die, finde ich, fast immer eine sehr erhabene Wachsigkeit, wie so ein Bienenwachs. Abgang hast du das hier leicht auch anders. Du hast es halt nicht sofort am Gaumen, sofort am Geschmack, sondern leicht im Abgang. Aber ich finde das sehr angenehm. Das macht ihn sehr weich, trotz des Alkohols. Das ist für mich gerade echt der Favorit. Das ist ein ganz, ganz toller Whisky. Gerade für den Preis. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen störend, dass es ein Non-Age-Statement ist, weil wir wissen nicht, ob der jetzt 4 Jahre oder auch 10 Jahre im Fass gelegen hat. Keine Ahnung.
Scheißegal.
Aber der ist geil.
Also wenn du als Master-Blender oder in dem Fall ja Master-Blenderin es schaffst, so ein Single Malt auf die Beine zu stellen, dass der dieses Geschmacksbouquet hat, dass der diese Wucht hat, diesen Facettenreichtum, dann ist mir das sowas von fuck egal, wie alt der ist. Und da muss man wirklich der Rachel einfach sagen, Hut ab, das ist verdammt gute Arbeit. Das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Single Malt. Und wie gesagt, das ist mir einfach scheißegal, wie alt er ist.
Die weiß auch, was sie macht, die Rachel. Übrigens Dr. Rachel Berry eigentlich, wenn man das ganz genau nimmt. Du hast ja Billy Walker schon erwähnt. Und Dr. Rachel Berry ist die Masterblenderin, nicht nur bei Glenglassaugh, sondern wir hatten das gerade schon bei Benriach.
Ja, auch. Ganz genau.
Und bei Glendronach.
Bei Glendronach.
Da ganz ist genau. Sie das auch. Also richtig. Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Ich mag das immer gern, weil der Whisky ja doch immer noch, glaube ich, sehr stark als Männerdomäne verschrien ist.
Total.
Und du merkst auf den Messen schon, rein von den Konsumenten ist es das nicht. Es sind sehr, sehr viele Frauen da. Mhm. Und also nicht nur unsere, sondern auch sehr, sehr viele andere. Auch in der Herstellung, bei den großen Destillerien sind es immer mehr Frauen, die da das Zepter in der Hand haben, das Ruder übernehmen, in wirklich Schlüsselpositionen. Ich finde das sehr, sehr cool. Also jetzt nicht nur in der Knien, was ja wirklich Frauenpower pur ist, sondern eben auch so wie hier, dass einfach Dr. Rachel Berry für 3 unfassbar geile Destillerien als Masterblenderin einfach richtig das Zepter in der Hand hat, weil sie entscheidet am Ende, wie das Zeug schmeckt. Und das macht sie für Glenglassaugh, das macht sie für Glendronach und das macht sie für Benriach.
Ja.
Und das ist schon eine fette Nummer.
Ist es definitiv. In unserer Glenmorangie-Folge sind wir auch schon auf weibliche Masterblenderinnen eingegangen. Als ich auf besagter Messe mein erstes Tasting an dem Tag hatte bei King's Barns, war ich auch im Tasting einer Frau. Und sie war von Anfang an bei King's Barns dabei. Sie ist fest angestellt in der Familie Weems und macht das für die. Und die ist sowas von gut. Also so ein geballtes Whisky-Know-how habe ich selten erlebt. Und das völlig geschlechtsunabhängig. Und ich finde, wir sollten mal eine Lanze brechen für die Damen in der Whisky-Welt.
Auf jeden Fall. Da wird noch einiges kommen im nächsten Jahr, glaube ich.
Ja.
Also Hashtag Negnin. Okay. Kann man nur sagen, um zurück zur Geschichte dieses Destillats zu kommen.
Genau.
Wir hatten gerade Benriach und Billy Walker und 2013 die Übernahme von der Skyan Group. Billy Walker und sein Konsortium haben das im Rahmen der Benriach Co. 2013 gemacht. Man muss dazu sagen, die Benriach wurde auch von Billy Walker mehr oder weniger mit seinen Kollegen gerettet. Sie war vorher in Hand von Pernod Ricard und der Ausstoß wurde extrem gedrosselt. Und irgendwann hat Billy gesagt, komm, mach, komm.
Genau.
Und hat das Ganze aufgekauft und seitdem produzierten sie wieder normal und sie haben dann 2013 eben auch Glenglassaugh mit aufgekauft und die gesamte Benriach Distillery Co. Limited wurde 2016 von Brown-Forman gekauft.
Ganz genau.
Und jetzt ist der ganze Bums in den Händen von Brown-Forman. Ist ja auch eine Kurzform von einem Vorarbeiter, der gerade aus dem Urlaub kommt. Brown-Forman, der braune Vorarbeiter. Kurzes Wortspiel am Rande, ganz kurzes Wortspiel am Rande.
Okay, aber den habe selbst ich nicht gerafft, da brauchte ich die Erklärung, um überhaupt lachen zu können. Du hattest gerade sehr viele Fragezeichen in meinen Augen.
Und seitdem ist es halt Brown-Forman bis heute. Das heißt jetzt bald, nächstes Jahr werden es 10 Jahre Brown-Forman.
Ganz genau. Ja, der Billy Walker und auch die Chivas Brothers, die hatten so eine kleine Wirtschaftsgemeinschaft, haben sich überlegt, was kann man gemeinsam tun. Und die haben 2008 dann eben Benriach und Glendronach gekauft. Und dann war aufgrund der modernen Umstrukturierungen und aufgrund von dem Whisky-Boom damals auch etwas Kleingeld übrig. Und dann wurde gesagt, Glenglassaugh ist so attraktiv, ist so eine tolle Brennerei mit gleichzeitig Historie, aber auch ganz viel Potenzial für neue Ideen, die möchten wir haben. Ja, und dann wurde 2013 eben dann aus Benriach, Glendronach eben auch Glenglassaugh. Und du kannst eigentlich keine der 3 Destillerien erwähnen, ohne die anderen direkt mitzunennen. Und das ist tatsächlich auch eben mit Billys Verdienst.
Du merkst es ja schon an der Master-Destillerin, an der Master-Blenderin.
Ja.
Das ist einfach, die hängen einfach untrennbar zusammen.
Ja. Die machen auch so ein bisschen Jobsharing. Weißt du noch Springbank?
Ja, ja.
Wo dann Glengyle und Springbank sich die Mitarbeiter teilen. Und hier ist es auch so, dass Benriach und Glenglassaugh auch teilweise dann die Stillstände der anderen Brennereien nutzen, um gegenüber dann auszuhelfen. Es ist lokal nicht so nah wie in Campbelltown, logisch. Aber trotzdem machen die da so ein bisschen das Jobsharing. Und das ist auch derzeit gar nicht so blöd. Klar gab es ein bisschen Stellenabbau, sowohl bei der Mutter Brown-Forman in Amerika als auch in Schottland. Man muss aufgrund der derzeitigen Situation in der Whisky-Branche so ein bisschen den Gürtel enger schnallen, sage ich mal, ohne zu bildlich zu werden. Und da wurde aus der Not eine Tugend gemacht und dann wurde eben die Expertise von der, also es ist ja Handarbeit, bei Glenglassaugh ist alles Handarbeit. Es ist nicht automatisiert, da sind sehr wenig Mitarbeiter mit sehr viel Know-how, die da das Thema voranpeitschen und bewältigen. Und da wurde eben dieses Know-how geteilt zwischen mehreren Destillerien.
Mir ist gerade beim parallelen Trinken, ich habe die Zeit halt effizient genutzt, in der du uns Wissen geteilt hast, wieder aufgefallen, dass doch die Wachsigkeit echt spürbar ist. Und das finde ich bemerkenswert für so einen scheinbar jungen Whisky, weil ich spekuliere jetzt einfach, wenn sie einen 12er auf dem Markt haben, dann wird der Ascendant, der ein Non-Age-Statement ist, keine 12 Jahre alt sein.
Das ist eigentlich der logische Schluss. Zumindest der jüngste Anteil in diesem vermählten Whisky wird jünger als 12 sein.
Und diese geile Wachsigkeit rauszukriegen, auch wenn sie nur im Abgang ist, finde ich echt bemerkenswert. Guter Whisky.
Ja.
Guter Whisky ist ein Whisky, wo ich mir durchaus überlege, ob ich ihn mir ins Regal stelle.
Definitiv. Also das ist jetzt nach 2 von 3 100% von mir auch eine Empfehlung.
Absolut. Was ist denn mit der 3 von 3 eigentlich?
Hast du Durst, mein Lieber?
Bisschen.
Ein bisschen Durst. Siehst du,
dann. Aber Urlaub.
Ja, also du hast ja gerade die Chance genutzt, als ich die Leute vollgelabert habe, dass du dein Glas austrinkst. Jetzt habe ich noch einen Rest in meinem Glas und kann nicht trinken, weil ich die ganze Zeit laber. Also
Mann, übernimm, und dann trinke ich aus.
Überleg dir was.
Was machen die Leute denn da? Sie destillieren Whisky. Und wie machen sie das? Sie haben eine Mashtun. Eine Mashtun reicht aber auch aus. Die sind relativ groß. Sie haben 6 Washbacks, wovon eigentlich nur noch 4 in Betrieb sind. Sie haben 2 Edelstahl-Washbacks und 4 Douglasienholz-Washbacks. Und die 4 Douglasienholz-Washbacks sind eigentlich in Betrieb. Und das machen die meisten so. Sie nehmen Douglasienholz. Das hat sich bewährt. Das ist gut. Das finde ich auch gut. Sie haben nur 2 Stills.
Ja.
Die sind aber groß genug. Sie haben eine Wash und eine Spirit Still. Es ist eine etwas unkonventionelle Paarung. Die Wash Still hat 12.729 Liter. Das ist schon relativ groß.
Ja.
Die Spirit Still hat 17.184 Liter. Das heißt, es ist eine der wenigen Destillerien, die eine größere Spirit Still hat, als sie eine Wash Still hat.
Das ist ja eigentlich vom Brennprozess her unlogisch.
Du kannst eigentlich nur Spirit sammeln und dann konzentriert brennen.
Okay.
Sie sind indirekt beheizt mit Dampf. Kann man dazu sagen. Ne? Keine direkte Beheizung Feuer. Die haben sich gesagt, nee, nur mal sicher, viele Brände, ist doof.
Ja.
Kann ich verstehen. Deswegen indirekte Befeuerung mit Dampf.
Macht definitiv Sinn.
Hansdampf. So.
Ja, ich danke dir sehr für die Bridge, dass ich mein Glas leeren konnte. Heißt aber auch, wir haben jetzt Luft im Glase für Whisky Nummer 3.
Du weißt doch, ich erkläre deinen Suff immer gern.
Du kannst das besser als kein anderer.
Junge,
ich liebe das Öffnen von frischen Flaschen. Es ist so ästhetisch.
Der jungfräuliche Korken wurde entfernt.
Danke dir.
Liebe Freunde des gepflegten Alkoholkonsums, der letzte Whisky des Tages heißt Portsoy.
Portsoy.
Das hört sich ein bisschen spanischer.
Ich habe sofort an Soja gedacht. Weißt du, Soy?
Ich habe an Bin gedacht. Das ist das spanische Wort.
Echt?
Ich bin Soy.
Ah, yo soy, I see.
Si.
Spannend. Ja, Portsoy, relativ simpel erklärt. Da gibt es keine
Spanisch.
Großen. Ja, Spanisch erklärt, ja. Also auf Spanisch heißt es dann, ich bin der Hafen, richtig?
Quasi.
Quasi, ja. Nein, es ist eine Ortschaft. Es ist eine Ortschaft
mit einem schönen Hafen.
Ja. Und ähnlich, also mich erinnert der so doll an den Talisker Portree, weil Portree ist der Hafen auf der Isle of Skye, der Portsoy ist der Hafen direkt vor der Nase von Glenglassaugh und die Labels sind unterschiedlich gefärbt. Du hast ja vorhin schon die Pastelltöne angesprochen, die hatten wir beim Ascendant. Und hier haben wir das gleiche Blau wie beim alten Talisker Portree. Nicht die moderne Abfüllung mit dem knallroten, sondern die alte Talisker Portree Abfüllung mit dem weiß-blauen Etikett. Und das Blau da unten sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Und jetzt kommt es. Es ist wieder Ex-Bourbon, es ist wieder Sherry und dazu natürlich Portwein.
Ja, und du hast genau die richtige Brücke gespannt, weil ich habe gerade, während du erzählt hast, schon gerochen. Erstmal die Farbe. Ist ein schönes Bernstein, etwas heller, aber auch nur ganz leicht als beim 12er. Die Farbe vom Etikett hin oder her, wenn du mal dran riechst, das riecht wie der Portree.
Oh, Junge, ja. Junge.
Und da bin ich jetzt endlich auch maritim am Start. Salzige
danke.
Noten,
danke,
maritime
danke.
Noten. Du merkst sofort die Frucht vom Portweinfass und oder vom Sherryfass. Die hat natürlich der Portree nicht. Der hat keinen Sherry gesehen, der hat nur Port gesehen. Hier dieser hat Sherry und Port gesehen, das ist natürlich jetzt nochmal potenziert. Aber wenn ich dran riechen würde, also ich hätte gesagt Portree, ja. Den habe ich aber einfach schon länger im Schrank. Den Glasur Portsoy habe ich noch nicht im Schrank.
Nö.
Wenn ich jetzt weiß, dass es ein Portsoy ist, hätte ich gesagt, ja, entweder Portree oder Portsoy.
Ja, es ist bescheuert. Aber erstens, wir haben ja schon eine sehr lange gemeinsame Historie in Bezug auf den Talisker. Denn da haben wir ja schon mehr als eine Flasche von platt gemacht, haben den schon benutzt für Tastings, für alles.
Und der ist auch immer im Schrank.
Der ist immer im Schrank. Es ist so ein Ding, was immer da ist. Und ich weiß, Daniel, schöne Grüße gehen raus, dass du diese Folge hören wirst. Wir standen bei ihm am Stand auf der Interwhisky. Und
er heißt sagte, auch Stand und nicht Sitz, ne?
Junge, Junge.
Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Und er sagte, ich weiß, dass euch der Talisker Poetry schmeckt. Ich habe da was von Glenglassau. Der schmeckt sehr ähnlich. Und dann hat er uns dieses Ding als ersten Glenglassau eingeschenkt an diesem Abend. Und der war so brätstark. Der war so gut. Und ich habe dran gerochen, dachte, jo, erinnert mich sehr doll an das Ding von der Isle of Skye. Und wenn du diese Rauchigkeit riechst, denkst du nicht an einen Whisky vom Festland. Mhm. Du bist sofort auf der Insel.
Man vergisst manchmal, dass das Festland auch Küsten hat. Ne? Das ist halt einfach so.
Ah ja, logisch.
Es ist halt einfach so. Aber ja, es ist der teuerste in der Reihe. Der kostet gute 55 Euro für die 07er Flasche. Der hat so im Mittel zwischen den zwei anderen, die wir schon hatten, 49,1%. Da hat er dem Pottery natürlich was voraus. Der kann da nicht mithalten. Ich finde das gut. Ich bin gespannt, was da kommt.
Ja.
Ja, du hast schon gesagt, der ist Sherry Bourbon Portfass gereift und er ist halt getorft.
Was hatten wir beim Portry nochmal? 45,6% oder so. Mhm. So eine ganz krumme Zahl. Ja,
auf jeden Fall drunter, also, aber auch gut drunter. Nicht nur ein halbes Prozent, sondern schon ein paar Prozent drunter.
Slanche.
Slanche.
Ich fand in der Nase war der Rauch sehr dominant. Da hast du richtig doll den Rauch gerochen. Da hast du richtig doll diese würzig-salzigen maritimen Noten gehabt. Und jetzt im Geschmack habe ich aber primär die Süße aus dem Portfass.
Ich habe auch Rauch. Also voll. Der schmeckt fast identisch gut. Fast identisch gut. Der Talisker Pottery ist ein fantastischer Whisky. Und dieser hier schmeckt sowas von ähnlich.
Ja, also ich habe schon mehrere Gespräche gehabt, wo mich Leute gefragt haben, was würdest du mir empfehlen, wenn ich in die und die Richtung will. Und keine Ahnung, gefühlt bei 7 von 10 Leuten sage ich, überleg dir, ein Talisker Pottery zu kaufen, weil Preis-Leistung ist ein Brett und der schmeckt einfach so edel. So edel.
Das ist es halt. Der Talisker Pottery ist nicht umsonst in beider unserer Schränke immer in der Talisker-Riege vertreten, weil es einer der besten Taliskers ist, die du bekommen kannst. Und preis-leistungsmäßig brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Und der hier schmeckt so ähnlich. Der schmeckt so ähnlich. Der ist wirklich fantastisch. Der ist wirklich toll.
Ja.
Hast du ein Pottery da?
Nein.
Schade.
Sonst du hast gerade gesagt. Du
jetzt gleich den Pottery und den Glenglassau vergleichen.
Du hast beide Flaschen. Du hast die Podcast-Flasche, du hast deine Flasche und meine hast du leer getrunken.
Entschuldigung. Da sieht man, wie gut er ist.
Wir haben es ja schon ein paar Mal
erzählt. Das ist der Bruder von Pottery.
Ja.
Er ist fantastisch. Er ist richtig gut. Er ist richtig gut.
Ja.
Das Krasse ist, ich ziehe das Ranking jetzt mal vor an der Stelle.
Okay.
Der Sandland hat mir am besten gefallen. Das ist mein Ding. Der Portzoi hat mir fast genauso gut gefallen, ist Nummer 2. Und das Flagship, der 12-Jährige, der ist ein sehr, sehr guter dritter Platz, weil die zwei anderen einfach so fetzen.
Ja.
Das ist richtig gut.
Und also wir bewegen uns da im Schuhnotensystem von 1, 1 minus und 2 plus.
Schuhnote?
Ne? Schuhnote. Nein, Schul. Das, was du nicht abgeschlossen hast.
0800 Schuh.
Nee, also wirklich so von einer 1 zu einer 1 minus zu einer 2 plus, das ist für mich so die Noten, die ich verteilen würde, wenn ich keine 2 Noten verteilen darf, weil das alles Spitzenzeug ist.
Ja.
Und also der Geruch vom 12er, ich werde ihn mir gleich nochmal einschütten, einfach um nochmal dran zu riechen, das war toll, das war so großartig.
Mhm.
Und ich bin auch natürlich froh, dass wir den etwas rauchigen Portzeug zum Schluss gewählt haben, weil ansonsten wäre so viel verloren gegangen bei den vorherigen beiden. Der ist jetzt nicht qualmig, brutal, so ein Octomore, aber trotzdem ist der so rauchig, dass, glaube ich, eine Nuance verschwunden wäre vorher.
Ja, also wir haben 3 ganz tolle Whiskys heute gehabt. Der 12er bleibt allerdings geschmacklich etwas hinter dieser Geruchsbombe zurück. Der Sandland ist ein klasse, milder, tropischer Whisky. Und der Portzoi ist ein hammergeiler Fruchtrauch-Whisky.
Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über die Namen gesagt. Also, warum heißt der Sanded Sanded? Na klar, wegen der Sanded Bay. Warum heißt der Portzoi Portzoi? Wegen der nahegelegenen Hafenstadt. Aber warum heißt eigentlich Glenglassau Glenglassau? Klar, da gibt es ein kleines Flüsschen, was dort auch fließt, was auch als Quellwasser dient für den tollen Single Malt hier. Aber auch das hat hier eine gälische Bedeutung.
Mm. Klingonische Bedeutung.
Ja, eine klingonische Bedeutung. Glenn, weißt auch du als nicht gälischstämmiger Sprachneuling.
Tal. Habe ich von dir gelernt.
Wunderbar. Glen heißt Tal. Und Glassau ist zusammengesetzt aus Glas und Och. Und das heißt.
Was ist denn Och?
Och. Och ist die Aue. Also es ist gar nicht so weit weg vom deutschen
Wort. Schon sind wir wieder im Klingonischen.
Ja.
Och. Och. Betach.
Und das Glas ist sowas wie grünlich-grau, also ein Farbton. Und wenn du es alles zusammensetzt, sind wir gerade im Tal der gräulich-grünen Aue.
Gräulich-grün. Ist aber auch nur so ein mittelgutes Kompliment. Ne?
Man kann auch einfach nur Tal der Aue sagen. Also es gibt auch Literatur, Auenland. Die sagt Auental.
Auenland.
Da sind wir echt schon im Hobbit.
Wir sind im Auenland.
Wir sind in Hobbingen.
Schmeiß den Scheißring endlich in Feuer, Junge.
Ja, zack. Sind wir bei Herr der Ringe.
Fertig.
Obwohl, wenn ich jetzt so das Glen Glassau-Siegel sehe, das könnte auch ein goldener Ring sein, oder?
Jetzt wird es wild.
Jetzt wird es richtig wild.
Weil von hier noch ein Ork kommt.
Ein Ork. Vielleicht von Orkney. Gott. Oh nein, 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 nein.
Komm, jetzt ist es ist jetzt, das war das Zeichen, Schluss zu machen. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Es hat viel Spaß gemacht.
Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und weißt du auch warum? Ich habe Glen Glassau auch ganz lange links liegen lassen. Ganz lange, weil die gibt es ja jetzt nicht seit gestern. Und ich dachte immer, das Zeug schmeckt nicht. Weißt du warum?
Nee.
Erinnerst du dich an unseren Irlandurlaub?
Ja.
Da saßen wir im Northman.
Ach, du hast es verwechselt.
Ja, und ich dachte, das wäre Glendalough aus Irland. Das ist dieser Whisky.
Da warst du nicht begeistert von, ne?
Nee.
Mit dem Jesus da, mit dem Bio-Jesus.
Mit dem Jesus, der die Arme ausgebreitet hat und der vorne auf der Flasche ist.
Ja, und Rio-Jesus ist auch ein bisschen.
Oh ja, wie diese riesige Figur in Rio. Ja, genau. Und der hat so schlecht geschmeckt. Und deswegen dachte ich, nein, das Zeug packst du nicht an. Jetzt ist zwar nicht der Jesus auf dem Etikett, aber das Zeug trinkst du nicht. Und dann habe ich das getrunken und ich war begeistert.
Mhm.
Und das auch vollkommen zurecht.
Also, von Rio de Janeiro nach Romerskirchen. Es war schön.
War es.
Mal wieder. Ja, was soll ich sagen?
Tolle Folge.
Ja, ich hatte war lecker. Spaß.
Ja.
War lecker.
Drei große
Ich glaube, Dan Glassau wird einen Platz im Privatregal finden.
Ja?
Ja.
Ja. Geil.
Doch. Nicht dreimal, aber ein bis zweimal.
Dann mach schon mal Platz.
Ich habe Platz geschaffen.
Stimmt, du hast umsortiert, ne? Ja. Hast erzählt.
Habe ich gemacht. Habe ich gemacht und es wird aussortiert. Ich habe jetzt Whisky zum Verzehr freigegeben.
Schön. Whisky zum
Verzehr. Wir gehen gleich rüber. Ja.
Das Glasauge lässt grüßen.
Ja. Glass-Org.
Glass-Org. Er ist tatsächlich so ein Insider. Also unter Insidern heißt der Glen Glassau Glasauge.
Die armen Einäugigen.
Ja. Ja, also die Einäugigen, die es bis hierhin gehört haben, Slanja.
Auf alle Zyklopen.
Habt einen schönen Abend
zusammen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.